Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer familiären Spurensuche, die der Journalist Henning Susebach in seinem neuen Buch unternimmt. Er hat das Leben seiner Urgroßmutter recherchiert, das im 19. Jahrhundert beginnt im tiefen Sauerland. Und er ist auf eine für ihre Zeit sehr außergewöhnliche Frau getroffen. Wir lernen sie kennen mit Henning Susebach. Er ist unser Gast. Ich freue mich jetzt auf einen vielfach ausgezeichneten Kollegen, Henning Susebach. Er arbeitet als Redakteur für die Zeit, hat für seine Reportagen so ziemlich alle großen journalistischen Preise gewonnen, die man als Reporter so gewinnen kann. Außerdem schreibt er Bücher, etwa über eine Reise durch das deutsche Hinterland, über das Zusammenleben mit einem syrischen Geflüchteten oder über die Zukunft, die er sich für seine Tochter wünscht. Jetzt aber hat er sich einer historischen familiären Recherche gewidmet, dem Leben seiner Urgroßmutter. Wir sind jetzt mit Henning Susebach in Hamburg verbunden, wo er lebt. Guten Morgen.
Guten Morgen, einen schönen guten Tag.
Anna Resfeld, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, mit AE geschrieben, verwitwete Vogelheim, geborene Kalthoff, so hieß ihre Urgroßmutter mit allen ihren Namen. Warum haben Sie sich gerade für diese Anna interessiert und nicht, sagen wir mal, für Ihren Großvater?
Ich glaube, es gibt in fast jeder Familie eine sogenannte Jahrhundertfigur, über die bei Familienfesten dauernd geredet wird. In meinem Fall war das Anna und als ich Kind war, habe ich mich bei diesen Erzählungen unsagbar gelangweilt und war immer froh, auf eine Kegelbahn zu kommen. Dann wird man älter und guckt öfter zurück und plötzlich merkte ich, die Geschichte von Anna droht verloren zu gehen. Die Frau, von der ich so viel gehört habe, in Halbsätzen, ich muss sie retten.
In welche Zeit, auf welche Jahre schauen wir da genau?
Anna wurde geboren 1866 in Westfalen und starb 1932. Also eine Zeit, die wahrscheinlich ähnlich von Umbrüchen geprägt war wie die heutige.
Anna oder was von einem Leben bleibt, lautet der Titel Ihres Buches. Was ist denn von Ihrer Urgroßmutter Anna geblieben? Was haben Sie noch von ihr gefunden an Dokumenten, Briefen, Aufzeichnungen?
Das ist eine tolle Frage, weil materiell ist ganz, ganz wenig von ihr geblieben. Ich hatte einen Verlobungsring von ihr aus dem Jahr 1902 mit einer Gravur C.V. Das ist also der damalige Mann, den sie heiratet. Es gab zwei Poesiealben, die ihr gehörten, in die sie also nicht selber geschrieben hat. Es gibt ein Kaffeeservice und sogenannte Ego-Dokumente, wie Historiker sagen, also in denen Anna sich selbst geäußert hatte. Lagen mir nur zwei vor, zwei Postkarten mit ausgesprochen nüchternem Inhalt.
Das sind jetzt so Artefakte, aber bestimmt nicht genug, um daraus ein ganzes Leben zu rekonstruieren, geschweige denn so etwas wie eine Charakterstudie zu erstellen. Wie ist da jetzt Ihr Reporterreflex angesprungen? Wo und wie haben Sie denn das Weitere recherchiert?
Ich hatte ja tatsächlich den Reflex zu sagen, ich muss mich beeilen, bevor wieder ein Leben, eine Geschichte in Vergessenheit gerät. Das passiert ja von Generation zu Generation. Ich habe dann aber bei meiner Recherche gemerkt, ich habe mich geirrt. Die Vergangenheit kommt uns gerade insofern wieder entgegen, weil wahnsinnig viele Archive, Kirchen ihre Taufbücher, Sterbebücher, ihre Dokumente digitalisieren und plötzlich wird da wahnsinnig viel verfügbar und insofern war ich überrascht und zum Teil auch berauscht, muss ich sagen, was sich alles findet an zum Beispiel Flurkarten in Katasterämtern, aus denen sich plötzlich lesen lässt, ah, so und so sah der Bauernhof von Annas Eltern aus. Und ein Fund ergibt dann immer Spuren zu 10 nächsten Funden. Das war richtig, richtig ja berauschend, habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt.
Und was hat sich dann für ein Bild für Sie so nach und nach zusammengesetzt? Was war Anna also für eine Frau? Offensichtlich eine sehr eigensinnige, ungewöhnliche und mutige junge Dame, wie wir aus Ihrem Buch erfahren.
Ja, Anna lebte in einer Zeit, in der eigentlich noch die Männer den Frauen die Plätze zuwiesen. Und sowas erlebt man ja bis heute immer wieder mal. Schon ihre Geburt scheint eine Enttäuschung gewesen zu sein. Sie ist ein Mädchen, nicht der erhoffte Junge und Hoferbe. Und immer wieder im Laufe ihres Lebens stößt sie auf Widerstände. Sie wird zum Beispiel offenbar auf Wunsch ihrer Mutter in die Niederlande in ein Kloster geschickt und dort zur Lehrerin ausgebildet. Und Lehrerinnen durften damals nicht heiraten. Ihnen wurde nicht zugetraut, Familie und Beruf zu verbinden. Was macht aber eine 20-Jährige, die dann im Sauerland in ein Dorf kommt und sich da unsterblich in einen jungen Mann verliebt? Das sind Widerstände gegen den damaligen Zeitgeist, gegen Obrigkeiten, gegen Gesetze. Und da hat Anna ihre Mittel und Wege gefunden, diese Widerstände zu brechen und sehr, sehr früh ein mutiges Leben zu leben.
Aber wie haben Sie das denn jetzt zum Beispiel rausgekriegt, weil Sie jetzt sagen, sie verliebt sich unsterblich in einen jungen Mann? Das ist doch etwas sehr, sehr Privates. Das findet man doch nicht in öffentlichen Aufzeichnungen. Und wenn es von ihr gar nichts gab?
Das stimmt. Also es gibt natürlich zum Teil einfach die Chroniken des Schulvereines dieses Dorfes Kommrode, in dem sie lebte. Da spielt sehr wohl eine Rolle, dass diese Frau plötzlich kündigen will und man fragt sich, warum. Und dann hat Anna zwei Poesiealben hinterlassen und in ihr zweites, da ist sie schon eine erwachsene junge Frau, trägt sich ihre erste große Liebe Clemens ein. Und Clemens tut das in einer uralten stenografischen Schrift, die ich lange nicht entziffern konnte. Die ist der Vorvorgänger einer letztens üblichen Schrift. Und in der hinterlegt er ihr einen großen Liebesschwur. Ich habe lange gebraucht, ihn zu entziffern. Ein Übersetzer aus St. Gallen konnte es schließlich tun.
Also mir haben diese Passagen in Ihrem Buch ganz besonders gefallen, von denen Sie schon ein bisschen erzählt haben, als Anna in dem Dorf, in dem sie als Lehrerin angefangen hat, dann ja zur selbstständigen und ja umschwärmten Geschäftsfrau sogar wird. Also sie führt das Geschäft ihres verstorbenen Mannes weiter, den Gasthof, die Post, den internationalen Handel, so alles eigentlich unglaublich für eine Frau zu dieser Zeit. Ich meine, sie würde sich wahrscheinlich selbst nie so bezeichnen, aber im Grunde war sie so etwas wie eine, ja, Feministin avant la lettre, oder?
Ja, unbedingt. Sie wusste vielleicht gar nicht, nein, ich muss anders sagen, ich habe keine Hinweise darauf gefunden, dass sie mit den Feministinnen in großen Städten in Verbindung stand. Ich weiß noch nicht mal, ob sie von denen so viel wusste. Sie hat das gewissermaßen aus Widerständen heraus für sich selber im Kleinen gelöst und war damit sicherlich vor Ort für die anderen Frauen eine interessante Figur, an der die sich wiederum messen mussten, auch die Männer. Und bleibt natürlich Verpflichtung bis ins Heute für ihre Nachfahren wie mich.
Ich meine, Sie erzählen die biografischen Etappen von Anna chronologisch, unterbrechen dann aber sozusagen diesen Lebensfluss immer wieder mit Aufzählung großer historischer Ereignisse, die zur gleichen Zeit stattfanden. Warum war Ihnen dieser historische Kontext so wichtig? Also für uns Nachgeborene ist natürlich interessant, das alles zu erfahren, aber hat das auch in das Leben von Anna selbst hineingewirkt?
Ich bin mir sicher, dass ja. Also Anna hat zum Beispiel erlebt, wie der Eiffelturm in Paris errichtet wurde. Mhm. Sie hat auch, sie muss auch vom Untergang der Titanic erfahren haben.
1912,
ja. 1912. Mhm. Und zumindest unterschwellig spielt doch eine Rolle, mitzuerleben, dass man in einer Zeit voller Disruption lebt, voller Neuerfindungen, vor denen man Angst haben kann, die einen auch beflügeln können. Das haben wir heute ja alles wieder. Ich weiß nicht so genau, wie sehr die künstliche Intelligenz unser Leben beeinflussen wird, aber da vibriert was, da schwingt was mit. Und das habe ich natürlich deswegen in das Buch geschrieben, als Begleitmusik. Und das muss ich natürlich auch aus dramaturgischen, handwerklichen Gründen sagen. Ich glaube, dass beim Lesen die Freude einfach groß ist, wenn man aus diesem entfernten, fast vergessenen Leben Anna heraus immer wieder verbunden wird mit historischen Daten, zu denen man selber eine Emotion hat.
Ja, Stichwort Emotion. Also diese sehr spannende Lebensgeschichte, die Sie ausgegraben haben, die könnte man sich natürlich auch literarisch vorstellen. Also was zum Beispiel ein Proust draus gemacht hätte oder Gustave Flaubert. Sie hingegen schreiben nichts, Herr Susebach, was die Quellen nicht hergeben. Das fand ich ganz interessant. Also Sie spekulieren nicht über Gefühle, wenn Sie zum Beispiel überlegen, warum Anna als begehrte Witwe gerade den 19 Jahre jüngeren Dorflehrer heiratet. Das war ja wahrscheinlich schon ein Skandalon, denke ich mir. Da sind Sie sehr vorsichtig und markieren das immer nur so als Möglichkeit. Sie sind da sehr zurückhaltend. Das ist aber auch eine stilistische oder auch ja eine Absicht, sich diesem Leben zu nähern, oder?
Ja, es hat zwei Absichten. Das eine ist einfach, ich habe durch meine journalistische Prägung handwerklich ein Problem damit zu behaupten, dass irgendein Mensch vor 150 Jahren montags morgens um 7.30 Uhr schlechte Laune hatte oder verschnupft war, wenn ich es nicht weiß. Damit tue ich mich schwer. Und das zweite Anliegen ist schon, jetzt wird es ein bisschen ungemütlicher, wir leiden doch an den Lücken, die bleiben, wenn wir in die Vergangenheit und auf unsere Vorfahren zurück schauen. Und ich möchte die Leserinnen und Leser ruhig ein bisschen mitleiden lassen und gleichzeitig aber auch ihnen die Möglichkeit geben, ihren Empathiemuskel zu schulen. Also ich lege die Fakten hin und dann muss oder darf jeder sich selber entscheiden, habe ich in diesem Moment Mitleid mit ihr, bewundere ich sie, wie geht's mir damit?
Also ich habe das auch so als Respekt empfunden vor ihrer Urgroßmutter, dass sie da so zurückhaltend sind in den Spekulationen. So, ich schreibe, was ist, was war, was ich wissen kann, aber der Rest, ja, der bleibt dann doch vielleicht auch in der Imagination.
Unbedingt, das ist den Leserinnen und Lesern überlassen. Ich habe natürlich auch manchmal das Gefühl gehabt, ich bin ein bisschen übergriffig. Ich wecke diese Jahrhundertfigur aus ihrem Jahrhundertschlaf. Ich schaue mich in Annas Leben nachträglich um wie in so einem Antiquariat. Ich stöber da in den Dingen ohne ihre Zustimmung. Und da wollte ich nicht übergriffig werden und sagen, in diesem Moment fühlt sich Anna so und so.
Sie beginnen Ihr Buch mit dem Satz, jeder Mensch stirbt zweimal. Einmal, wenn sein Körper stirbt, das zweite Mal, wenn er vergessen wird. Und am Ende des Buches fragen Sie sich, was wohl von Ihnen, von uns heute bleibt. Und Ihre Vermutung ist, ja, dass noch weniger bleibt, als von Anna geblieben ist. Das klingt doch sehr pessimistisch. Ich habe dann auch drüber nachgedacht und gesagt, ja, aber vermutlich hat er recht. Alles das, was wir jetzt in unseren Zeiten aufzeichnen, notieren, kommt in irgendwelche Handys oder in irgendwelche digitalen Ordner, die dann doch irgendwann altmodisch sind, verschwinden. Wird das unser Schicksal sein?
Also das kann schon passieren, dass alles, was wir immateriell hinterlassen, und zwar in Massen oder in austauschbaren Massen, irgendwann mal weg sein wird. Interessant finde ich auch einfach, dass wir unser Leben ganz anders bebildern. Früher stellte man sich stramm wegen langer Kamerabelichtungszeiten auf, meistens im Kontext von Pflicht und Arbeit, als Schulkind, als Lehrer. Und heute machen wir ein Selfie mit Freunden am Strand. Und also unsere Leben in 100 Jahren werden nach sehr, sehr viel Freizeit und wenig Sorgen aussehen und vielleicht etwas verschwenderisch.
Ja, wahrscheinlich auch furchtbar albern auf eine Weise. Ne? Ja. Aber jetzt haben Sie wirklich dieses Leben, also Sie haben Ihre Urgroßmutter wirklich zum Leben erweckt. Also sie ist jetzt nicht mehr vergessen. Diese Geschichte, Sie haben vorhin erzählt, wie Sie als Kind immer davon gehört haben, ja, in Ihrem Kreise Ihrer Familie. Hat sich das schon ein wenig rumgesprochen? In Ihrem privaten Kreis hat Ihre Familie gesagt, ach Mensch, schön Henning, dass du uns die Anna nochmal vor Augen geführt hast?
Ja, es bewegt die Leute doch ungemein. Ich glaube, jeder kennt ja das Erschrecken, auf welchen Zufällen die eigene Existenz beruht. Und mich gibt's nur unbescheiden gesagt, weil Anna mit über 40 Jahren einen 19 Jahre jüngeren Mann heiratete und mit 44 Jahren nochmal Mutter wurde. Das war damals die Lebenserwartung von Frauen. Und das ist einfach sozusagen beispielhaft eine Geschichte für die Vorleistungen und den Mut einiger Vorfahren. Und das sind sicher Geschichten, die es in jeder Familie gibt. Und deswegen berührt diese Geschichte auch so viele.
Henning Susebach, vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Ich danke.
Und Anna, oder was von einem Leben bleibt. Die Geschichte meiner Urgroßmutter von Henning Susebach, jetzt bei CH Beck erschienen mit 205 Seiten für 23 Euro. Kein Geld, kein Glück, kein Sprit. So heißt es, das neue, frisch erschienene Buch von Heinz Strunk. Seit seinem Fleisch ist mein Gemüse hat er sich zum konstanten Bestseller-Autor emporgeschrieben. Und der neue Titel, der verspricht auch wieder skurril, komische Geschichten in einer traurigen Welt. Unser Autor Tobias Wenzel hat Heinz Strunk in seiner Heimatstadt Hamburg besucht und er hatte, wie es sich gehört, ein kleines Präsent dabei. Hören Sie mal.
Heinz Strunk sitzt auf der Dachterrasse seiner Hamburger Wohnung. Plastikkrähen halten nach lebenden Tauben Ausschau. An einem Sichtschutz hängt ein Patronengürtel. Heinz Strunk packt das Gastgeschenk aus.
Das sieht fast nach einer Pflanze, also ein Kraut. Ist es Koriander oder Petersilie? Doch Petersilie, Kraus. Ja, das werde ich versuchen, mal hier auf der Terrasse wachsen und gedeihen zu lassen. Das wäre tatsächlich mein erstes Kraut.
Ausgerechnet Petersilie heißt eine Geschichte in Heinz Strunks neuem Erzählband Kein Geld, kein Glück, kein Sprit. Ein Mann, der wie Strunk selbst Petersilie liebt, fürchtet, sein letzter Gedanke vor dem Tod könne Gernot mag keine Petersilie sein, denn sein Freund Gernot hasst Petersilie. Tod und Vergänglichkeit samt körperlichem Verfall sind sehr präsent in diesen Geschichten. In der Erzählung Bäuerchen will sich eine Frau das Leben nehmen, weil sie unter ständigem Schluckauf leidet.
Die Frequenz der Gluckse, Hitzki, Schnackerl, Hickeschlicks steigert sich auf quälende 30 pro Minute. Nach einem halben Jahr ist Sonja am Ende, ist ihr Zerreißpunkt erreicht. Sie hing noch nie besonders am Leben. Aus vielen Gründen erscheint es ihr besser, tot als lebendig zu sein. Die Liste ist lang und wird länger, je länger sie darüber nachdenkt. Kein Geld, kein Glück, kein Sprit.
Fast immer nimmt Heinz Strunk den kleinen und großen Sozialdramen etwas von ihrer Schwere, indem er sie mit der Feder des Humors auffängt. Es entsteht wunderbare Tragikomik. So vermisst Sonja schließlich ihren Schluck auf, als der verschwindet, kurz bevor sie von der Hamburger Kühlbrandbrücke springen will.
Die müsste hinter diesem Gebäude da sein. Dahinter dürfte sich die Kühlbrandbrücke verbergen.
Wie seine Protagonistin war auch Strunk dabei, als die Brücke 1974 eingeweiht wurde.
Beim Suizid habe ich immer die Vorstellung gehabt, dass ich nachts auf die Kühlbrandbrücke gehe und mich dann irgendwie runterfallen lasse. Ich halte den sozusagen freiwilligen Abschied, so will ich es mal nennen, um die Dramatik ein bisschen rauszunehmen, nicht nur für möglich, sondern für eher wahrscheinlich.
In der Erzählung Mezzomix stirbt ein Mann gerade noch rechtzeitig, bevor er auf Druck seiner Partnerin mit dem Fitnesstraining beginnen soll. Heinz Strunks oft trist grundierte Erzählungen leben von der innovativen Sprache des Autors und von seiner großen Gabe für genaueste Beobachtungen und natürlich von seinem Sinn für Skurriles. In The Voice können Menschen die Stimme eines berühmten Sprechers nicht mehr ertragen und blaffen ihn deshalb im Alltag an.
The Voice verlässt die Wohnung jetzt nur noch für Einkäufe und Behördengänge. Wenn es sich mal gar nicht vermeiden lässt, dass er spricht, verstellt er die Stimme und piepst wie ein Vögelchen. Oft wird er nicht verstanden, er täuscht dann eine Erkrankung des Kehlkopfes vor.
Oft muss man laut auflachen bei diesen 36 originellen und auch berührenden Geschichten, die manchmal nur aus wenigen Sätzen bestehen. Für eine Erzählung hat sich Strunk einen Gendefekt ausgedacht. Die Stimmfrequenz des betroffenen Mannes erhöht sich so lange, bis sie von seinen Mitmenschen nicht mehr wahrgenommen werden kann.
Bei 60.000 Hertz wurden die Igel in seinem Garten auf ihn aufmerksam. Ab 190.000 Hertz begannen die Fledermäuse seine Nähe zu suchen. Jetzt sitzt er nachts auf seinem Lieblingsstuhl im dunklen Wohnzimmer und lässt die Terrassentür auf. Dann kommen sie hereingeflattert und sie verständigen sich im Ultraschallbereich.
Apropos Terrasse.
Wir sitzen hier auf dieser schönen Terrasse und ich würde mal sagen, mehr braucht's nicht für mich. Meine Wohnung ist nicht besonders groß, aber ich bin eine Person, 63 Quadratmeter mehr brauche ich da auch nicht. Ich habe ein schönes Auto und das ist so mein Luxus. Und das, was mein Leben ausmacht oder was mich umtreibt, ist irgendwo dann mein Werk. Also mehr, also ich finde so wirklich, ich habe absolut genug.
Außerdem hat Heinz Strunk ja nun auch noch seine erste Petersilie-Pflanze im Topf und schon länger eine Terrassendusche hinter dem Sichtschutz.
Wenn es hier im Sommer sehr heiß wird, dann springe ich alle halbe Stunde unter die Dusche. Das kann ich hier machen, ohne dass ich irgendwie befürchten muss, dass mich jemand hier nackt rumhopsen sieht.
Das klingt recht fröhlich. Und vielleicht bringt das Alter Heinz Strunk ja auch sonst weniger schwermütige Tage.
Das wäre sehr schön und wünschenswert, ne? Also deswegen halte ich auch noch durch.
Zu Besuch bei Heinz Strunk in Hamburg. Und seine neueste Tat heißt »Kein Geld, kein Glück«. Kein Sprit. Die Erzählungen sind im Ruhrwald Verlag erschienen. 192 Seiten, der Band zum Preis von 23 Euro. Seit gestern im Handel.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da besuchen wir ein Unterwasser-Kabarett. Genauso hat der deutsch-jüdische Schriftsteller Kurt Bloch sein Projekt getauft, das er unter dramatisch bedrohlichen Umständen verfasst hat, in einem niederländischen Versteck, nämlich vor den Nazis während der Jahre 1943 bis 1945. Jetzt nach 80 Jahren gibt es erstmals eine Buchausgabe dieser Unterwassertexte. Und für uns hat sie die Kritikerin Katharina Döbler gelesen, sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Zunächst mal, Frau Döbler, zu diesem Autor, der mir gar kein Begriff ist und war. Wer war denn dieser Kurt Bloch?
Der Kurt Bloch war ein deutsch-jüdischer Jurist eigentlich, geboren 1908 in Dortmund. Der eigentlich irgendwie ja immer so ein bisschen nebenbei literarische Ambitionen hatte. 1933 durfte er dann nicht in den Staatsdienst übernommen werden mit dem Nazi-Beamtengesetz und ist dann auch gleich ins Exil gegangen nach Holland und hat dann da ein bisschen als Jurist gearbeitet, dann aber auch ein bisschen als Teppich- und Kunsthändler und musste dann 1942 untertauchen, ne, als es dann losging mit den Deportationen. Und seine Familie, also seine Mutter lebte noch und seine Schwester, seine sehr junge Schwester, kam mit nach Holland und die sind alle untergetaucht in verschiedenen Orten. Er hat als einziger überlebt am Ende, aber in diesen Jahren, in diesen wirklich von August 1942 bis April 1945, saß er wirklich in diesen Verstecken und hat da sein Unterwasserkabarett geschrieben.
Und was hat er da genau geschrieben?
Also das sind so Hefte, er hat jede Woche ein Heft verfasst und hat ein Cover dazu gemacht. Also die sind auch ganz toll, in der Buchausgabe kann man die alle sehen, also fast alle. Da hat er so Fotokollagen gemacht, aus Zeitungen ausgeschnitten, das hat er kaum Material gehabt und hat das irgendwie so zusammengefügt, zum Teil auch kommentiert, die sind zum Teil sehr, sehr witzig. Und da hat er, das hat er als Umschlag genommen und innen drin hat er eben verschiedene Gedichte reingepackt. Und zwar sind das so ganz klassische Satire-Gedichte, so die, in der Tradition des politischen Kabarets der 20er, 30er Jahre. Also ne, fallen einem so Namen ein wie Tucholsky, Kästner, vielleicht auch vorher noch Wedekind. Also dieser Sound, muss man sich so vorstellen. Und da hat er Tagesereignisse kommentiert in diesen Gedichten. Er hat seine bedrängte Situation verarbeitet. Und also was sehr, sehr anrührend ist, eins der ersten, die zwei ersten Texte, die in dem Buch vorkommen, da ist der eine, das Propellerlied, wo es darum geht, dass die Kampfbomber über ihn rüberfliegen Richtung Deutschland. Also er war versteckt in der Nähe von Enschede, nahe der deutschen Grenze. Und da schreibt er dann so ein Gedicht, wie sich die Holländer fürchten. Und er sagt, das ist alles gut, das ist alles in unserem Sinne. Und das andere Gedicht, was einen wirklich richtig packt, das ist ein Geburtstagsgedicht an seine Schwester, seine damals 20 Jahre alt geworden wäre, eine Schwester, die kurz zuvor verhaftet und deportiert worden war.
Alle sind gestorben, alle sind umgebracht und ermordet worden. Er hat Gottlob überlebt, wurde 1945 befreit, ging dann in die USA, wo er 1975 gestorben ist. Das sind so die dürren Daten, die man von ihm kennt. Wie kamen denn diese Texte nun überhaupt wieder ans Licht der Öffentlichkeit?
Na, er hat das alles aufgehoben natürlich im Versteck und hat zum Teil auch, also er hatte eine ganz anrührende Geschichte, eine Geliebte, die in einem anderen Versteck dann am Ende war und der hat ja diese Sachen immer geschickt oder zukommen lassen über andere. Es wurde auch in einem ganz, ganz kleinen Kreis wurden diese Dinge auch weitergereicht und diese Frau hat die aber auch gesammelt und er hat das, was er auch hatte, natürlich behalten und hat es dann alles binden lassen 1946 und hat diese Bände mitgenommen in seine neue Heimat in die USA. Und das ist wunderschön. In dem Buch schreibt am Anfang seine Tochter Simone Bloch, wie das war, dass diese Bände eben zu Hause in meinem Bücherregal standen. Ne? So. Und das ist ja auf Holländisch, also sie konnte das auch gar nicht lesen und also Holländisch und Deutsch konnte sie beides nicht lesen, aber es wurde immer aufgehoben und dann wurde es eben entdeckt irgendwann dann doch und es gab 2024, also letztes Jahr im Jüdischen Museum eine große Ausstellung und da wurde dann aus dem Archiv auch gefunden, was zu finden war und wurde gezeigt und das war auch, glaube ich, die Initiation für dieses Buch.
Ich habe auch gelesen, dass man ihn in den USA und England entdeckt hat. Es gab Artikel in großen Zeitungen, vom Guardian und das hat sich bis nach Deutschland rumgesprochen. In einem Podcast hat Jan Böhmermann gesagt, diese Gedichte sind ganz, ganz, ganz toll. Wie liest sich das insgesamt heute? Wie eher ein historisches Dokument oder...
Also das hat so zwei Seiten. Das eine ist dieses historische Dokument, ne, dass man auch so Ereignisse nachverfolgen kann und vor allen Dingen sich auch in diese Situation von jemandem, der sich so versteckt und überleben will und sich nicht rühren kann. Das ist das eine, was einen dann so packt. Aber das andere ist auch, dass dann so, er hat auch praktisch an die Adresse der Deutschen geschrieben und hat zum Beispiel auch was geschrieben, wie er Hitler sieht und wie er... Ja, also gibt es einen Vers zum Beispiel, heißt, die Gangster spielen Polizist, die Wölfe mimen Schafe. Da zuckt man schon ein bisschen zusammen, ne? Kennt man irgendwie. Und dann gibt es auch über Hitler dieses, ihr wart berauscht und infiziert von seinen Wahnideen, ein Psychopath hat euch geführt, es ist um euch geschehen. Also da hat man einen gewissen Zeitbezug, der einen so ein bisschen gruseln lässt.
Dankeschön, Katharina Düppler, über das Unterwasser-Kabarett von Kurt Bloch. Jetzt in der anderen Bibliothek erschienen mit 380 Seiten für 28 Euro. Und mehr dazu wie immer unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Nathan Schneider, ich bin emeritierter Professor für Soziologie und lebe in Tel Aviv. Bin aber in Deutschland, in Mannheim, aufgewachsen. Leidenschaftlich zu lesen habe ich begonnen vor ungefähr 60 Jahren, als ich 10 war. Und die ersten Bücher, die ich also mit Leidenschaft gelesen habe, waren die Bücher von Karl May. Und ich hatte dann langsam auch eine Sammlung bei mir im Zimmer aufgebaut mit den Büchern von Winnetou, Old Shatterhand, Old Surehand. Und die Bücher haben mich wahnsinnig reingezogen in diese Fantasiewelt, Lagerfeuer und all diese Dinge, über die man heute gar nicht mehr sprechen kann, irgendwie mit Indianern und Cowboys und Abenteuern und auch die Abenteuer im Kurdistan. Und ich fand Karl May mit 10 und mit 11 einen großartigen Schriftsteller. Und ich denke da sehr liebevoll über den kleinen Nathan Schneider nach vor 60 Jahren, der diese Bücher im Bett nachts, manchmal sogar mit Taschenlampe, wenn das Licht aus sein musste, gelesen habe und fand das großartig. Ich erinnere mich an meine Tochter in dem Alter, die natürlich totaler Harry Potter-Fan war und wir haben zusammen auch die ganzen Harry Potter-Serie gelesen. Aber das damalige Äquivalent, glaube ich, zu Harry Potter war wirklich Karl May und die Abenteuer, die man hatte. Es gibt Bücher, man schlägt sie auf, man steigt in sie ein und man liest sie und natürlich bin ich dafür dankbar. Es ist eine total schöne Welt gewesen auch.
Von Winnetou und Karabenemse, die Abenteuerromane von Karl May, Bücher seines Lebens von Nathan Schneider, dem Soziologen aus Tel Aviv. Und nun freuen wir uns wieder auf literarische Empfehlungen unserer Buchhändlerinnen und Buchhändler aus ganz Deutschland. Und heute telefonieren wir nach Thüringen, wo Anja Wurschi in Bad Langensalza ihr Geschäft Buchgeschwister betreibt. Hallo, willkommen Frau Wurschi.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Scholz.
Wir beginnen mit einem Titel, der schon älter und längst auch ein Bestseller ist, von einem sehr erfolgsverwöhnten Autor, Jan Weiler. Den Roman Der Marquisenmann haben Sie ausgewählt, Frau Wurschi, den kenne ich selbst gar nicht. Was erzählt denn Jan Weiler hier?
Ja, also es ist Sommer, es ist heiß und wir befinden uns in einem abgefragten Gewerbegebiet mitten im Ruhrpott. Das klingt ja erstmal per se nicht so nach deutscher Vita. Hier verbringen Herr Papen und seine Tochter Kim, die sich nach 15 Lebensjahren das erste Mal treffen, einen gemeinsamen Sommer. Und aus diesem tristen Setting entwickelt Jan Weiler einen so berührenden Roman, den ich meinen Kundinnen und Kunden immer wieder ans Herz lege, gerade im Sommer, weil das ist so Sommer, heiß, der Ruhrpott kocht und so. Aber die Entwicklung der Charaktere ist so ideenreich. Der Herr Papen, der hat von der Treuhand Restbestände der DDR-Markisen aufgekauft und versucht, die jetzt an Balkonbesitzer im Ruhrpott zu verticken. Am Anfang sehr, sehr erfolglos. Aber das ist ja schon sehr skurril. Und seine Tochter Kim ist ein wütender Teenager. Die hat im Affekt etwas sehr Schreckliches getan, weshalb sie jetzt auch nicht mit ihrer Ursprungsfamilie in Florida, sondern mit dem unbekannten Vater in Duisburg und Umgebung herumfährt. Es ist ein Coming-of-Age-Roman, in dem Kim so langsam zu verstehen beginnt, dass alle, sogar ihre Eltern, für die sie so wenig Verständnis aufbringt, eine Geschichte haben und Fehler gemacht haben, die Jahrzehnte alt sind, aber die ihr ganzes Leben beeinflussen werden. Und Vater und Tochter nähern sich so langsam an und entwickeln Verkaufsstrategien, über die ich schallend lachen musste. Es wird rührend, aber es wird nie kitschig. Also da kriegt Jan Weiler wirklich die Kurve. Und ich fand es so erstaunlich, dass Jan Weiler sich so hineinversetzen kann, wie so ein 15-jähriges Mädchen tickt. Also das ist ja was ich nachvollziehen kann, die ich auch irgendwann mal 15 Jahre alt war und denke, wie kann er das wissen, dass man solche Gedanken haben kann?
Ich meine, gut, er ist ja so berühmt geworden mit seinem Pubertier, ne, wo er sich sozusagen in seine Töchter hineinversetzt. Und das hat ja Millionen von Eltern anscheinend entzückt. Ich habe ihn als Romanautor gar nicht so im Ohr, aber es scheint irgendwie toll zu sein. Der Marquisenmann von Jan Weiler, also im Heine Verlag als Taschenbuch erhältlich. Und wir gehen weiter zu einem weiteren Bestseller, Frau Wurschi, jetzt im Sachbuch, das Rätsel der Schamanin, verfasst von zwei Archäologen, Harald Meller und Kai Michel heißen sie. Und sie nehmen uns mit auf eine archäologische Reise zu unseren Anfängen. Was hat sie denn an diesem Buch anscheinend so beeindruckt mit vielen anderen Käuferinnen und Käufern.
Ja, es ist also für mich eine ganz heiße Empfehlung, weil das so ein, das wird wie so ein Cold Case Krimi behandelt, so ein Archäologie-Thriller. Ein Fund, der 1934 in Bad Dürrenberg gemacht wurde, eine Grabstätte, die gefunden wurde und damals von den Nazis eigentlich instrumentalisiert werden sollte als Beweis, dass die Arier aus dem Herzen Deutschlands stammen, war klar, das ist ein weißer Mann. Und wie jetzt bei neuem Aufrollen gezeigt wird, es ist eine Frau, die farbig war und die sehr wahrscheinlich einen sehr hohen Stellenwert damals in der Gesellschaft hatte. Und dieses Buch, finde ich, zeigt, wie sehr wir uns in unserer Sicht auf die Dinge täuschen können, wenn Ideologien oder falsche Glaubenssätze da zugrunde liegen. Und es passt sehr gut auch zum Sachbuchpreis des heutigen Jahres, des Uli Lustja, den Uli Lustja gewonnen hat, die Frau als Mensch, weil das nochmal ganz neu die Geschichte der Frau so in der Frühgeschichte oder das ist die Rolle der Frau in der Frühgeschichte aufrollt und die Wichtigkeit auch. Ja? Und nochmal dann rückblickend, glaube ich, unser Bild von der Menschheitsgeschichte verändern kann. Es ist absolut spannend, mit welchen Techniken das auch gemacht wird, ne? Welche Einblicke da im MRT gewonnen werden und dann, finde ich ja auch so krass, was für Schlüsse die Archäologen daraus ziehen, was sie sich dann für Gedanken machen, was könnte das jetzt bedeutet haben und so. Finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, ich war so verblüfft, als ich gelesen habe, dass das so ein Riesen-Bestseller war, weil man denkt, naja, so Archäologie oder so, also die beiden können anscheinend das so toll erzählen und schildern, dass ja, dass da ein Riesenpublikum gepackt ist.
Wirklich, wirklich unterhaltsam. Und es ist eben auch so ein Augenöffner. Und es ist eine Einladung, mal wieder so seine Komfortzone so ein bisschen zu verlassen, weil ich würde von mir aus jetzt auch nichts über Archäologie sonst lesen. Ne? Aber ne, man kann wirklich was Neues lernen, man kann sein Weltbild so ein bisschen wieder verrücken und oder auch zuletzt die Einladung, die Hitze des Sommers vielleicht auch mal in wohltemperierten Museumsräumen zu verbringen. Ne?
Und dieses Sachbuch, das Rätsel der Schabanin von Harald Weller und Kai Michel, ist bei Rowohlt erschienen. Und zum guten Schluss noch etwas für kleine Leserinnen und Leser. Ein Bilderbuch mit dem schönen Titel Der Wortschatz. Und das ist wörtlich zu nehmen, gell?
Ja, genau. Denn der Wortschatz, der wird von Oskar ausgegraben in einer Kiste. Und er hat sich was Schönes ausgemalt, aber dann sind da lauter Worte drin und er ist erstmal ganz enttäuscht, bis er hat so ein Quietschgelb rausgezogen und wirft es in die Ecke und plötzlich kommt ihm so ein quietschgelber Igel entgegengesprungen und er merkt so langsam, dass Worte also eine Bedeutung haben können für sein Leben. Das wird in diesem Buch so durchgespielt an wunderschönen Worten wie Zauberhimmel schön oder tollkühn, monströs, pompös, dass die was bewirken können, wenn die ausgesprochen sind oder wenn man Dinge damit betitelt, wie man die Welt sieht, ist so mit von unseren Worten abhängig. Das ist so ganz nah an Ludwig Wittgenstein. Ne? Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Das ist eigentlich in diesem Wortschatzbuch hier, wird das beschrieben, wie wichtig das ist, die Umgebung wahrzunehmen und Worte dafür zu finden. Umso reicher wird meine Welt, je mehr Worte ich dafür finde.
Das heißt, es ist so eine kleine Pädagogik, aber wunderschön verpackt.
Wunderschön illustriert und auch wirklich witzig gemacht. Er zieht dann los und braucht neue Worte, weil er seine alle aufgebraucht hat. Und natürlich begegnet er sehr vielen Erwachsenen, die dafür gar kein Verständnis haben. Bis er zum Schluss auf Luise trifft, die sagt, ja, ich habe gerade neue Worte geschaffen. Und dann legt er sich mit ihr auf eine Waldwiese und nimmt das alles wahr und findet dann neue Worte für das, was ihn umgibt. Und da wird gerade gesagt, einmal ausgesprochen haben Wörter eine magische Kraft. Gehe achtsam mit ihnen um. Du lässt mit ihnen die Welt erblühen. Und zwischendurch wirst du von jemandem ein Wort geschenkt bekommen. Und da habe ich gedacht, das wäre doch eine tolle Idee, wenn man in diesem Urlaub das mal macht, neue Worte erfinden, wie zum Beispiel Pflaumensommer süß. Und die das vielleicht auch jemandem schenkt auf der Postkarte oder so. Also ich wäre da auch sehr offen für neue Wortgeschenke.
Schöner Tipp für Urlaubskarten, wirklich. Im Nord-Süd-Verlag ist dieser Wortschatz erschienen. Wir reichen noch die Autoren nach. Rebecca Gugger hat geschrieben und illustriert hat der Simon Rötlisberger. Und das waren sie, die Tipps von Anja Wurschi von der Buchhandlung Buchgeschwister in Bad Langensalza. Vielen Dank Ihnen, Frau Wurschi. Alles Gute und einen schönen Büchersommer Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.